Ja, wir erleben in interessanten Zeiten, oder? Aber ich glaube, ihr seid eine trainierte Armee. Die letzten Jahre hat Gott uns immer wieder gesagt, trainier als Soldat im Frieden für den Krieg. Gott hat nicht gesagt, es kommt kein Krieg, alles Friede, Freude, Eierkuchen. Er hat gesagt, wir müssen trainieren, damit wenn der Krieg losgeht, wir trainiert sind, damit wir wissen, um was es geht. Und dieses Jahr bin ich überzeugt, ihr braucht euren Glauben wie noch nie. Und wer versäumt hat, seinen Glauben zu bauen, für den wird's ganz schwierig. Wir gehen in starke Zeiten rein. Aber ich weiß eins, der in mir lebt, ist größer als der in der Welt ist. Amen. Und ihr dürft keine Angst haben. Wenn ihr Angst habt, müsst ihr an eurem Glauben arbeiten. Ihr dürft Angst keinen Raum lassen. Keinen. Nicht ein bisschen, keinen. Amen. Gott ist derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Und er ist überhaupt nicht überrascht von der Situation. Amen. Und Gott hat uns auch nicht letzten Sonntag gesagt, wir sollen in Panik verfallen. Und Gott hat uns auch nicht 2019, als man von nichts was wusste, gesagt, es kommt ganz schlimme Zeit auf euch zu. Hätte er ja tun können, wenn er wollte. Warum hat er es nicht getan? Weil wir so schlecht prophetisch sind. Liegt's da dran? Nein, es liegt da dran, weil es einfach schlicht und ergreifend nicht für nötig gehalten hat. Und ich glaube, Gott trägt uns durch. Du auch? Glaubst du, Gott regt dich durch oder glaubst du, jetzt kommt der Untergang deines Lebens? Ich glaube es nicht. Ich glaube, Gott ist derselbe gestern, heute in Ewigkeit. 2. Könige 6 ab Vers 8. Da schauen wir uns heute eine Geschichte an aus der Bibel, die eine der krassesten Geschichten ist, die es in der Bibel gibt. Wir schauen uns echte Propheten an. Wir schauen uns gottlose, ungläubige Leiter an. Wir schauen uns an, wie Gott eingreift. Wir schauen uns an, was passiert mit Leuten, die Glauben haben. Und ich glaube, das passt so in unsere Zeit hinein, in der wir gerade sind, dass es echt der Hammer ist, okay? Und da heißt es, und der König von Aram führte Krieg mit Israel. Und da müsst ihr verstehen, Israel war geteilt in ein Südreich, in ein Nordreich. Das Nordreich bestand länger als das Südreich. Und hier geht's um das Nordreich, ja, zur Grenze von den Aramäern. Und der König von Aram führte Krieg mit Israel und beriet sich mit seinen Obersten und sprach, da und da wollen wir uns lagern. Aber der Mann Gottes sandte zum König von Israel und ließ ihm sagen, der Mann Gottes, der Prophet Gottes, Elisa, in dem Fall, empfing von Gott Weisung, was er dem König sagen soll. Echte Propheten hören vom König der Könige, um es den Königen zu sagen. Halleluja. Bevor du betest, bevor du um eine Antwort bietest, gibt Gott dir prophetisch Antwort. Okay? Also sie wollten einen Hinterhalt machen für die Israeliten. Sie wollten ihnen eine Falle stellen. Kommt euch das bekannt vor? Aber der Mann Gottes sandte zum König von Israel und ließ ihm sagen, hüte dich, dass du nicht an diesem Ort vorüberziehst, denn die Aramäer lauern dort. So sandte der König von Israel hin an den Ort, den ihm der Mann Gottes gesagt hat und vor den er ihn gewarnt hatte und war dort auf der Hut. Und tat das nicht nur einmal oder zweimal. Ist es gut? Gott warnt. Nicht nur einmal, nicht nur zweimal, sondern immer wieder. Richtig? Und wenn wir auf das hören, vor was uns Gott warnt, dann sind wir bewahrt. Dann bleiben wir bewahrt. Und das ist gut, oder? Auf der Hut waren sie. Sie passten auf und sie gingen nicht in die Falle des Feindes, weil sie auf das, was Gott sagte, hörten, der König, okay? Da wurde das Herz des Königs von Aram voller Unmut darüber und er rief seine Obersten und sprach zu ihnen, wollt ihr mir denn nicht sagen, wer von den unseren es mit dem König von Israel hält? Der dachte, da gibt's Verräter in seinen Reihen, in seiner Armee, die dem König von Israel verraten, was los ist. Aber es war kein Verräter, es war wer? Der Prophet Gottes, der empfing, was der König plante, was er in seinem Herzen plant. Wisst ihr, dass das heute noch dasselbe Prinzip ist? Satan plant in seinem Herzen böse Dinge und der Heilige Geist weiß es und sagt es an seinen Propheten. Und dann kommt es ans Licht und alles, was am Licht ist, kann nicht mehr wirken, sagt die Bibel. Halleluja. Da sprach einer seiner Obersten, nicht doch mein Herr und König, sondern Elisa, der Prophet in Israel, sagt alles dem König von Israel, auch was du in deiner Kammer redest, wo dein Lager ist. Interessant. Der Feind redet im Verborgenen, Gott bringt es ans Licht. Auch das werden wir erleben. Wir werden einen Lockdown erleben, wir werden auch erleben, dass Dinge wirklich übernatürlich von Gott ans Licht kommen, Leute. Skandale werden ans Licht kommen. Geheime E-Mails und Sachen werden ans Licht kommen dieses Jahr. Ihr werdet euch wundern, okay? Er sprach, so geht hin und seht, wo er ist, dass ich hinsende und ihn holen lasse. Und sie sagten es ihm an und sprachen, siehe, er ist in Dothan. Da sandte er hin Rosse und Wagen und ein großes Heer. Der Teufel kommt für einen Propheten mit einem riesigen Heer. Kommt euch das bekannt vor? Er kommt und macht ein Mordsgetöse, wenn er gegen dich kommt, die kleine Maus. Die kleine Mickey Maus, die da unten steht und ein riesen Megafon in der Hand hat. Und er hat einen Scheinwerfer hinter sich, der auf seinen Rücken leuchtet. Und da drüben an der Wand ist so 300 Meter groß, die Maus. Und wenn du das nicht begreifst, dann hast du Angst vor dem Teufel. Und ich habe euch gesagt, erst wenn du die Angst vor Gott verloren hast, hast du keine Angst mehr vom Teufel. Wenn ihr noch Angst vor Gott habt, irgendwo in eurem Herzen, werdet frei davon. Gott ist für dich und zwar ganz. Amen. Religion erzeugt Angst in deinem Herzen vor Gott. Schreib dir das auf. Werde frei von Religion und du hast keine Angst mehr vor Gott. Gott ist Liebe und nichts anderes. Halleluja. Eine ganze Armee schickt er dahin. Und als sie bei Nacht hinkamen, umstellten sie die Stadt. Super Situation. Nachts kommt der Feind mit seiner Riesenarmee, du wachst morgens auf und du bist glücklich. Elisa war glücklich. Sind wir glücklich, wenn wir das Rasseln des Feindes hören und seine Rosse? Die Frage ist, mit wem beschäftigst du dich mehr? Mit Gott oder mit dem Rasseln des Feindes? Entweder hast du Glauben, wenn du dich mit Gott beschäftigst, oder du hast Angst, wenn du dich mit dem Rasseln des Feindes beschäftigst. Amen. Heute ist wieder genauso still wie letzte Woche. Ist mir unheimlich, aber okay. Und der Diener des Mannes Gottes stand früh auf und trat heraus. Der Diener des Mannes Gottes. Hier ist ein Prinzip, habe ich vorhin gesagt. Leute, die sich unabhängig machen. Ihr habt wieder Kontakt mit Leuten, die in keine Gemeinde mehr gehen. Die brauchen das nicht. Die sind die Überheiligen. Wir sind Gemeinde geschädigt. Pastoren sind alle blöd. Weißt du, Christus ist das Haupt der Gemeinde, steht im Wort. Und nicht der unabhängigen Gruppe und der prophetischen Überduber-Supergruppe und der Mega-Fürbittergruppe. Das interessiert Gott alles nicht. Gott ist ein Gott der Ordnung. Richtig? Am Anfang schwebte der Geist Gottes über dem Chaos. Auf Hebräisch Tohu Wabohu. Und dann sprach Gott und er ordnete das Chaos in der Schöpfung am Anfang. Gott ist ein Gott der Ordnung. Wer Gottes Ordnungen übergeht, begibt sich auf Glatteis. Funktioniert nicht. Es gibt so viele Propheten, die sind so Freigeister, die schwirren rum. Ich habe es vorhin mit jemand gehabt, die kommen in Gemeinden, die leeren ihren Schubkarre vorne aus, wenn sie dienen dürfen. Ob da Futter für die Schafe ist oder ob da Mist drin ist, ist völlig egal. Sie kippen ihren Dinger hin und dann hauen sie wieder ab, kassieren Kohle und weg sind sie. Der Pastor muss dann den ganzen Mist wieder aufräumen und den ganzen Dreck. Ich brauche das nicht mehr. Und so Leute, die sich nirgends unterordnen. Wisst ihr, die Engel unterordnen sich den Erzengeln, die Erzengel den Cherubim, die Cherubim den Seraphinen und die Seraphinen Jesus und Jesus dem Vater. Es gibt Ordnung im Himmel. Wisst ihr, die Hölle, in der Hölle darf jeder rein. Im Himmel gibt's ein Tor und einen Eingang. Da darf nicht jeder rein. Bei Gott ist Ordnung. Weiß nicht, für irgendjemand ist es gerade, vielleicht auch im Internet. Aber ist wichtig. Amen. So, der Diener. Es gibt keinen Diener im Reich Gottes. Wisst ihr, das wollte ich noch sagen. Josua ordnete sich Mose unter. Elisa mit der doppelten Salbung von Elia. Warum? Weil er blieb. Nicht, weil sie wegrannten. Nicht, weil sie gesagt haben, als ihnen Dinge stanken, jetzt bin ich mal weg. Ich habe auch den Heiligen Geist. Sondern sie ordneten sich unter und blieben bis zum Schluss. Und sie empfingen die Salbung und den Dienst und den Segen. Amen. So, dieser Diener war am Anfang seines Dienens. Er geht raus und sieht die Armee. Mal sehen, was er sagt. Und der Diener des Mannes Gottes stand früh auf, trat heraus und siehe, da lag das Heer um die Stadt mit Rossen und Wagen. Da sprach sein Diener zu ihm. O weh, mein Herr! O Jesus, no! Um Gottes Wille! O, o Jetzatle! O Gott, wie soll das weitergehen? O neu, Hanoi! Die schwäbische Stadt in Vietnam. Hanoi. Leute, hier wird ein Herz offenbar. Das sind die, die noch nicht reif sind, wo die Bibel sagt, solange ein Knecht unmündig ist, unmündig, nicht das Richtige spricht, ist zwischen ihm und einem Sohn kein Unterschied, obwohl er Herr, Erbe über alle Güter ist. Könnt ihr mal folgen soweit? Er war noch nicht so weit. Er ging raus, sah den Feind mit seinem Faschingsgedutzel und ging wieder rein und sagt zum Propheten, oh Gott, um Himmels Wille. Wenn du auf das Natürliche schaust und nicht einen geistigen Blick hast, kannst du nicht verstehen, was los ist. Hör dir mir zu. Heute geht's tief. Ich habe viel Material. Okay? Oh weh, mein Herr, was sollen wir nur tun? Jetzt kommt Elisa. Halt. Noch nicht vorklicken. Warte kurz. Und Elisa sagt, du hast recht. Um Gottes Willen. Wir sind verloren. Wir sind dahin. Es gibt einen Lockdown. Wir werden nichts mehr einkaufen können. Wir können nichts mehr essen, nichts mehr trinken. Unser Job ist weg. Gott lässt uns verhungern. Der himmlische Supermarkt ist leer. Und die Armee ist da. Wir sterben jetzt heute und hier. Schon mal solche Christen getroffen, die so verzweifelt sind, dass du am liebsten weglaufen möchtest, weil ihre Angst so ansteckend ist. Nicht Corona ist ansteckend, Angst ist ansteckend. Schauen wir mal, was wie der Prophet reagiert. Völlig gechillt, müsst ihr euch mal anschauen. Er sprach, fürchte dich nicht. Ich liebe Männer und Frauen Gottes voller Glauben. Die werden dir immer dasselbe sagen. Was? Fürchte dich nicht. Amen. Dasselbe sage ich dir für 2021. Fürchte dich nicht. Fürchte dich nicht. Zwei nicken, der Rest. Dann fürchte dich halt. Du darfst, genieß es. Wenn du dich für Furcht entscheidest, Gott gibt dir die schlimmste Furcht, die es gibt, weil er segnet dich mit Furcht. Gott segnet alles, was du hast. Du kannst auch deine Angst segnen lassen. Das ist die schlimmste, die du haben kannst. Ich rede kein Mist, das ist ernst. Du kannst aber dich auch entscheiden, frei zu bleiben. Hast du die gesegnetste Freiheit, die es gibt. Fürchte dich nicht. Denn derer sind mehr, die bei uns sind, als derer, die bei ihnen sind. Das wird ganz oft aus dem Zusammenhang gelehrt. Schau auf die Armee des Herrn. Viel mehr sind für uns als gegen uns. Ja, das ist immer so. Es gibt viel mehr Engel als Dämonen. Und Satan ist nur ein gefallener Engel. Das haben wir uns vor einem Jahr oder zwei abermals angeschaut, wo ich euch aus Hesekiel und aus Jesaja vorgelesen habe, an dem Tag, an dem du geschaffen wurdest, steht da viermal, an dem Tag, an dem Satan geschaffen wurde, damals noch Luzifer. Richtig? Warum betont die Bibel viermal, dass Satan geschaffen wurde? Weil er nicht Gott ist. Er ist ein gefallenes Wesen, was geschaffen wurde. Wer ist der Herr über den Krug, den er geschaffen hat? Der Töpfer. Nach wie vor Gott. Amen. Aber er hat ein Problem. Der Gute hatte ein Problem, der Diener. Was viele Christen auch haben. Sie können geistig nicht sehen. Sie denken, das ist alles harmlos. Denken, es ist alles harmlos. Es ist nicht harmlos. Nächster Vers. Und er wusste, er muss für ihn beten. Und Elisa betete und sprach, Herr, öffne ihm die Augen, dass er sehe. Der war doch gar nicht blind. Doch, der war blind. Nicht im Natürlichen, aber im Geistigen. Wenn du nicht trainiert bist, im Geist zu sehen, kannst du nur im Natürlichen sehen. Und dann wirst du das Problem größer machen als Gott. Und ihr wisst, wenn das Problem größer wird, wird Gott kleiner. Machst du Gott größer, wird dein Problem kleiner. Du musst dich entscheiden, für welche Seite du bist. Amen. Da öffnete der Herr dem Diener die Augen. Da öffnete der Herr dem Diener die Augen. Amen. Und er sah und siehe, da war der Berg, voll feurige Rosse und Wagen um Elisa her. Die Engelmächte waren viel mehr als die natürliche Armee. Das ist der Hammer, oder? Elisa wusste das. Und es juckte ihn ein Dreck, wie viel von den Aramäern da sind. Er wusste auch, was die vorhaben. Die sind da, um ihn zu holen, um ihn umzubringen. Weil er seinen geistigen Dienst tut. Ich spüre auch oft in meinem Leben Mächte, die sind da, die wollen mich töten, weil ich meinen geistigen Dienst tue. Wenn die mal nicht mehr kommen, mache ich mir Sorgen. Nicht, wenn sie kommen. Solange der Teufel mich angreift, weiß ich, Thomas, alles in Ordnung, alles richtig. Wenn er nicht mehr kommt, dann frage ich mich, was los ist. Und auf der anderen Seite ist dasselbe. Solange Gott mich korrigiert, weiß ich, ich höre und er hört. Wenn Gott mich nicht mehr korrigiert, dann mache ich mir Sorgen. Amen. Ich weiß, es geht tief heute. Und als die Aramäer zu ihm herabkamen, betete Elisa und sprach, Herr, schlage dies Volk mit Blindheit. Oh, was würde mir das Spaß machen, wenn ich diese Power hätte. Kommt irgend so ein Fatzke, labert mich blöd voll blind. Allah, Allah. Nix, Allah, blind. Wird Spaß machen, gell? Aber das wäre die Liebe nicht. Schlage sie mit Blindheit. Ein Gebet. Eins. Nicht bucke die Buhe auf dem Berg mit Öl und Wein und Trommeln und Fahnen und Flaggen und wir reißen den Himmel auf. Bruder, hast du schon gefastet und gebetet? Der betet einfach locker easy. Herr, mach sie blind. Schade, dass nichts passiert ist. Lesen wir weiter. Schlage dies Volk mit Blindheit. Und er schlug sie mit Blindheit nach dem Wort Elisas. Gott hat ja doch reagiert. Der hatte aber Glauben, hä? Der war aber locker drauf. Und Elisa sprach zu ihnen, dies ist nicht der Weg und nicht die Stadt. Folgt mir nach. Und ich will euch führen zu dem Mann, den ihr sucht. Und er führte sie nach Samaria. Erste Seite Hammer, 5 habe ich. Ohne Flachs, ich habe 5 Seiten. Das wird gut heute. Weil wahrscheinlich ab Februar haben wir auch keinen Gottesdienst mehr. Deswegen müssen wir jetzt noch viel tanken. Deinen Akku füllen. Und als sie nach Samaria kamen, sprach Elisa, Herr, öffne diesen die Augen, dass sie sehen. Und der Herr öffnet ihnen die Augen und sie sahen. Das ist Vollmacht, hä? Das ist Autorität. Cool. Und siehe, da waren sie mitten in Samaria, im Feindesland. Und als der König von Israel sie sah, sprach er zu Elisa. Und jetzt kommen wieder die religiösen Heuchler, diese Schleimer. Mein Vater, mein Vater. Oh, wie ich sie liebe, diese Heuchler, diese Schleimer, diese Soll ich sie erschlagen? Super Idee, ne? Sie hätte Elisa schon selber machen können, oder? Hätte sie nicht blind machen brauchen, mitführen und wieder sehen. Aber hier ist ein Prinzip drin, Gnade zu geben den Feinden. Und ihnen zeigen, was ihr Problem ist. Nicht, dass die Juden böse sind und die Juden muss man ausrotten. Elisa zeigte ihnen prophetisch, ihr seid blind vor Hass. Und jetzt seht ihr wieder. Und der König sagt, soll ich sie erschlagen? Er sprach, du sollst sie nicht erschlagen. Es ist interessant, wie Elisa reagiert. Er gibt den Feinden Gnade. Haben sie das verdient? Nein, wer weiß, was Gnade ist? Danke. Völlig unverdient. Was glaubst du, wie es den Männern ging, die da ein paar Stunden oder ein paar Tage, wir wissen nicht, wie lang das war, wo die blind waren? Glaubst du, die waren wieder Chaka, ich bin der starke Held, wo die wieder sahen? Die waren fix und alle. Die waren fix und fertig. Die hatten solche Angst vor Elisa, ich glaube, da hat keiner gewagt, seinen Mund zu öffnen nach der Demonstration von Gottes Macht. Glaubt ihr das? Und er macht was mit ihnen. Das ist völlig irrational. Und dann sagt er zum König, erschlägst denn du die, die du mit Schwert und Bogen gefangen hast? Mit anderen Worten, erschlägst du deine Gefangene? Bringst du Unschuldige um? Bringst du Wehrlose um? Interessant, gell? Ist interessant, wie der König sich brüsten will mit dem Sieg, den Elisa errungen hat. Wie er eingreifen will in das, was Gott tut und sich mit diesen Federn schmücken. Das machen immer die Heuchler. Die Heuchler sitzen da und haben Angst und machen sich in die Hose. Und dann ist irgendeiner in der Gemeinde vielleicht, der stark ist und voller Glauben und der bringt die Lösung oder das Wort von Gott. Und dann gehen die Leiter auf die Bühne und brüsten sich mit dem, der von Gott gehört hat. Weil sie selber zu blöd oder zu faul sind, Gott zu fragen. Weil sie keine Gemeinschaft mit ihm haben. Ist das heftig? Pass auf, was hier passiert. Vieles im alten Bund ist prophetisch für den neuen Bund. Wir lesen ja alles, was wir hier lesen, aus der Sicht der... Super, ihr seid klasse, ihr seid echt mega. Du sollst sie nicht erschlagen, erschlägst du denn die, die du mit Schwert und Bogen gefangen hast. Setze ihnen Brot und Wasser vor, hat es Jesus gesagt? Gib deinen Feinden zu essen, hat es Jesus gesagt. Dass sie essen und trinken und lass sie zu ihrem Herrn ziehen. Da wurde ein großes Mahl bereitet und als sie gegessen und getrunken hatten, ließ es sie gehen, dass sie zu ihrem Herrn zogen. Seitdem kamen streifende Rotten der Aramäer nicht mehr ins Land. Seht ihr, was passiert ist? Die Kunde von dem, was sie erlebt haben durch Gottes Macht, haben sie mit nach Hause getragen. Und die daheim haben gesagt, oh, Israeliten nicht gut Kirschen essen. Boah, solange der Elisa da ist, boah, da gehen wir nicht mehr hin. Und sie waren dankbar, dass sie am Leben blieben. Sie taten das Gegenteil. Er gab ihnen noch die andere Backe, versteht ihr? Und es hat sie so durcheinander gebracht, dass sie gesagt haben, wir greifen die nicht mehr an. Ständig kamen Rotten von denen, Gruppen, und haben das Land geplündert, Bauernhöfe geplündert, Aussiedlerhöfe geplündert und sind wieder zurück, haben das Getreide angezündet und so weiter. Und dann war Ruhe für ein paar Jahre. Und das Interessante ist, auch wenn du mal mit den Feinden Frieden hast, der Teufel gibt keine Ruhe. Merk dir den Satz, du kannst mit dem Teufel keinen Frieden schließen. Du kannst mit dem Teufel keinen Frieden schließen. Wir lesen nämlich weiter, jetzt Vers 24. Jetzt kommen wir zu der eigentlichen Geschichte, wo ich hin will. Danach begab es sich, dass Ben-Hadad, der König von Aram, ein neuer König, sein ganzes Heer versammelte und zog hinauf und belagerte Samaria. Bis dahin nicht weiter. Es kam ein neuer König, der wieder von Satan in seinem Herzen aufgestichelt wurde, Israel anzugreifen. Schon mal erlebt, dass du einen Frieden oder einen Sieg errungen hast und dann kommt der Nächste, wo dich attackiert. Am Arbeitsplatz vielleicht, in der Nachbarschaft, in der Familie. Der Teufel gibt keine Ruhe. Wir können uns nicht zurücklegen, sagen, jetzt haben wir einen großen Sieg errungen, jetzt ist Friede, Freude, Eierkuchen. Das gibt es nicht in der Bibel. Es gab es für Paulus nicht, es gab es für Jesus nicht, es gab es für Petrus nicht. Es war immer Kampf, okay? Aber wenn du auf Gottes Seite geblieben bist, ist Gott auf deiner Seite geblieben. Ist das gut? Und er belagerte Samaria. Wahrscheinlich heran, das ist eine Stadt ganz im Norden oben. Belagerte sie. Wisst ihr, was eine Belagerung ist? Da geht nichts mehr rein und nichts mehr raus. Das, was in der Stunde, in der Sekunde, wo der Belagerungsring sich schließt, geht nichts mehr rein und nichts mehr raus. Du kannst nur noch von dem leben, was in der Stadt ist. Hör dir mal zu. Der Teufel liebt es, uns zu belagern. Er liebt es, uns so zu bedrängen, dass wir denken, das war's. Und man nennt es Aushungern. Wenn man eine Stadt nicht einnehmen kann, weil sie gut befestigt ist, dann will der Teufel dich aushungern. Wenn der Teufel weiß, dass du Glauben hast und starke Mauern um dich herum, Mauern des Schutzes und Türme, Wachtürme. Türme stehen in der Bibel immer für prophetische Sicht. Der Turm war höher, um weiter schauen zu können. Und die Mauern dazu da, damit der Feind nicht in die Stadt kann, ins Lager, damit die Diebe nachts nicht rein können, etc., etc. Und er kommt und belagert die Stadt. Wie lange wissen wir nicht? Manchmal kann es Jahre dauern. Manche Burgen wurden Jahre belagert. Und dann kommt was. Was ist die Logik, was daraus kommt? Was passiert im Land? Inflation. Was ist, wenn eine fremde Armee im Land ist, die alles eingenommen haben, bis auf eine Stadt? Die herrschen in diesem Land. Sie schneiden den König in der Burg, in der Stadt ab von jeglicher Versorgung. Sie plündern die Getreidefelder für sich oder zünden sie an oder ernten sie ab, so damit jegliche Versorgung abgeschnitten ist. Verstanden? Und dann gingen sie raus und fuhren zum Aldi. Da war schon alles leer und dann sind sie zum Lidl. Das gab's damals nicht. Da gab's nichts. Die haben im Frühjahr gepflügt, ausgesät und im Herbst geerntet. Ist der Weizen verbrannt, dann war's das. Dann sind die gestorben, da gab's nichts mehr zum Essen. Die konnten nicht sagen, wir drehen jetzt die Uhr mal zurück zum März und wir sehen noch mal aus. Ihr müsst verstehen, wie dringlich das war. Wenn der Weizen oder was auch immer verbrannt war, dann war's das. Oder ein Dürrejahr, wo nichts wächst, dann war's das. Und der Teufel liebt es dir zu sagen, das war's. Auch dieses Jahr, das war's. Ihr werdet alle euren Job verlieren, ihr werdet alle verhungern. Ihr werdet alle dies, ihr werdet alles das. So, und jetzt gehen wir in den nächsten Vers. Und es war eine große Hungersnot in Samaria. Und jetzt machen wir mal weg, zurück, weg. Es war eine große Hungersnot in Samaria. Eine große Hungersnot. Und wenn die Leute draußen hungern, wird keiner auf die Idee kommen und sagen, Mensch, komm, lass uns irgendwie in die Stadt schleichen und die versorgen. Lass uns ein paar Säcke Mehl reintragen. Glaubt ihr, dass das die Leute machen, wenn sie selber nichts haben? Die wenigsten, wenn überhaupt. So, und jetzt beginnt etwas in einem ganzen Land, ein Zusammenbruch, eine Hungersnot, das kennen wir alles gar nicht. Wir wissen nicht, was Hunger ist im Westen, zumindest die letzten 70 Jahre nicht. In den 20er Jahren und in den 30er Jahren gab es anfangs noch viel Hunger in Deutschland, vor allem nach dem Ersten Weltkrieg. Nach dem Zweiten auch ein bisschen, aber die Amerikaner haben schnell in den Griff gekriegt, die Welt zu versorgen. Aber hier ist eine Hungersnot, mach's mal dran. Und jetzt schauen wir mal an, was da passiert. Sie aber belagerten die Stadt. Sie belagerten die Stadt, bis ein Eselskopf 80 Silberstücke und eine Handvoll Taubenmist 5 Silberstücke galt zum Essen. Tolle Situation, hä? Ein Burger von McDonald's kostete 8.000 Euro. Wow. Und ein Eselskopf, da wirst du richtig satt. So die Augen, die Zunge schmeckt total lecker. Das Gehirn ist schön weich, schlabber, schlabber. Ein Eselskopf. Und dann Taubenmist. Und das Taubenmist habe ich ein bisschen nachgeschaut. Da streiten sich so die Gelehrten. Das kann auch ein Begriff sein für schlechtes Essen. Junkfood, wird man heute sagen, oder sowas. Wisst ihr? Aber ich vermute fast, dass es wirklich Taubenkacke war, die sie aus den Ställen zusammengekratzt haben. Wenn du nichts mehr zu essen hast, Leute essen alles. Tolle Situation, hä? Unser Gott ist der Größte. Wir haben Eselsköpfe und Taubenmist. Lecker, oder? Am Eselskopf ist nicht viel dran. Kostet 80 Silberstücke. 80 Silberstücke, ein Vermögen. Es gab nichts mehr zu essen. Es gab nichts mehr zu essen. Krass, oder? Es war Mangel, überall Mangel. Nächster Vers. Und als der König von Israel auf die Mauer einherging, und das ist super. Als der König von Israel, machen wir mal, ja, Lachs, können wir stehen lassen. Auf der Mauer einherging, ich finde es so interessant, wie der Gott befragen sollte, im Gebet sein sollte, wie der das Leben für ein ganzes Volk in seinen Händen hat, eine ganze Stadt, läuft auf der Mauer spazieren. Was sieht man auf der Mauer? Wo guckt er hin? Zum Feind. Danke, Bärbel. Einer hat's verstanden. Er geht auf die Mauer und guckt sich den Feind an. Er schaut sich das Heer des Feindes an, wie der Diener von Elisa. Könnt ihr mal folgen soweit? Er schaut sich das Problem an. Super, da ist die Lösung. Da, wo das Problem ist, ist die Lösung, oder? Nee. Das Problem wird immer größer. Und je mehr du guckst, desto größer werden die Pferde, desto größer die Soldaten. Und es werden immer mehr. Anstatt er im Gebet ist oder nach Elisa ruft und sagt, hey, Prophet Gottes, du hast uns bis jetzt immer geholfen. Hilf uns. Was ist dran? Was ist Sache? Wie kommen wir aus der Situation raus? Glaubt ihr, dass es irgendwie funktioniert hätte, wenn es mit Brieftauben gewesen wäre? Irgendwie hätten sie die Nachricht oder einen Pfeil reingeschossen. Irgendwas, wo sie miteinander kommuniziert hätten. Glaubt ihr das? Oder Gott hätte einen Engel geschickt, der mit dem König spricht. Und als er auf der Mauer einherging, schrie eine Frau ihn an und sprach, hilf mir, mein Herr und König. Ja, wo sollen die Leute Hilfe herkriegen? Von dem König. Der hat sie auch in den Schlamassel gebracht. Er sprach, hilf dir der Herr nicht, woher soll ich dir helfen? Super. Wenn Gott dir nicht hilft, wer hilft dir dann? Mann, bin ich froh, immer wieder, wenn ich alten Bund lese, dass ich im neuen Bund bin. Ihr wisst ja, wer ist der Prophet heute? Wer ist der König heute? Ihr seid König und Priester. Amen. Halleluja. Weg vom alttestamentlichen Denken. Ich muss den Propheten. Der Prophet lebt in dir. Der größte Prophet, der Heilige Geist, der Autor eines jeden Wortes, lebt wo? In dir. Und glaub mir, wenn der Heilige Geist dir nicht sagen kann, was er will, brauchst du nicht zum Propheten rennen, weil der ist nicht doof. Wenn dein Kind mit 5 Jahren nicht auf die Mama hört, braucht es auch nicht zur Nachbarin Müller rübergehen und sagen, was denken Sie, was die Mama sagt? Haben Sie ein Wort für mich von der Mama? Die Mama wird bestimmt nicht mit Frau Müller reden, weil die Kleine nicht zuhört. Richtig? Glaubt ihr, Gott ist doof? Wenn ihr nicht hört, weil euer Herz verstockt ist, dass er dann dir einen Propheten schickt? Boah, in letzter Zeit merke ich extrem, wie Gott da, ne, die letzten paar Sonntage heftig, oder? Das Thema. Von der Tenne oder von der Keller? Die Tenne ist da, wo das Getreide gedroschen wurde und die Keller, wo die Weintrauben waren, etc. und so weiter. Mit anderen Worten, alles ist leer, es gibt nichts mehr. Von was soll ich dir helfen? Wenn Menschen gottlose Leider haben, wenn Menschen, Christen, Leider haben, die nicht mit dem Heiligen Geist zusammen sind, die den Vater nicht kennen, passiert etwas, etwas Grausames, das lesen wir jetzt. Und der König sprach zu ihr, was ist dir? Sie sprach, diese Frau da sprach zu mir, gib mir deinen Sohn her, dass wir ihn heute essen. Morgen wollen wir meinen Sohn essen. Krass, hä? Steht sowas in der Bibel? Ja, sowas steht in der Bibel. Kannibalismus. Ist das heftig? So haben wir meinen Sohn gekocht und gegessen. Und ich sprach zu ihr am nächsten Tag, gib deinen Sohn her und lass ihn uns essen. Aber sie hat ihren Sohn versteckt. Wisst ihr, was hier passiert ist? Sie haben ihre Zukunft gefressen. Hört ihr mir zu? Ganz wichtiger Satz. Sie haben ihre Zukunft gefressen. Damals gab es keine Rente. Die Altersversicherung waren die Kinder. Hattest du keine Kinder, hast du Pech gehabt. Bist du meistens verhungert als Alter. Sie haben ihre Zukunft gefressen. Christen, die unter Leider sind, die nicht mit dem Herrn agieren, fressen ihre Zukunft. Und es werden wir vermerkt dieses Jahr erleben, wie Gemeinden und Christen abfallen vom Glauben. Hört mir zu, was ich euch eindringlich sage. Sie werden ihre Zukunft fressen. Sie werden sagen, es geht nicht mehr weiter, es geht zu Ende. Das ist heftig. Mal davon abgesehen, dass das absolut eklig ist. Aber aus der vollkommenen Verzweiflung, und ich sage dir, wo Verzweiflung herkommt, in Gemeinden, wo die Leiter jahrelang ein Spiel gespielt haben mit den Leuten. Kein Wort Gottes, kein Fundament, kein Arschtritt, sorry, wenn ich so direkt bin. Kein Schwert, was schneidet, Mark und Bein, Seele und Geist. Sie sitzen da, freuen sich, wärmen jeden Sonntag einen Stuhl. Und die werden abfallen wie die Fliegen. Ihr werdet es erleben. Und bleibt ihr stehen, das sage ich euch. Ihr seid trainierte Soldaten. Amen. Ihr wisst, wer Gott ist. Ihr kennt Gott, Gott kennt euch. Und ihr bleibt stehen, egal was passiert. Amen. Amen. Du musst Amen sagen für dich, nicht für mich. Leute, ich spüre die Salbung, mich haut's gleich um. Der Teufel versucht immer, Christen in einer schlimmen Situation dazu zu bringen, ihre Zukunft zu fressen. Friss nicht deine Zukunft auf. Sag nicht, es ist vorbei, das war's. Amen. Halleluja. Und die eine hat mitgemacht und die andere wollte nicht. Und sie fühlt sich nun betrogen vom König. Schau mal an, wie der König reagiert. Ein Supermann Gottes. Als der König die Worte der Frau hörte, zerriss er seine Kleider, während er auf der Mauer ging. Er zerriss seine Kleider. Eigentlich ist das ein Zeichen in der Bibel für Demut. Aber er hier war ein ganz stolzer Vogel. Er hat es nicht zerrissen um der Frau willen, sondern weil er keine Antwort wusste. Weil er entsetzt war, dass die das Baby gegessen haben. Weil er entsetzt war und sah, eigentlich bin ich verantwortlich für den Zustand der Leute hier. Aber das Schlimme war, und das ist ja auch das, was Gott nicht gefällt, Er hatte mehr Mitleid mit sich selber als mit den Leuten. Es gab nämlich noch 5 Pferde. Wenn er Mitleid gehabt hätte, hätte er gesagt, das lesen wir gleich, wir schlachten das eine Pferd, du kriegst irgendwas davon. Macht er aber nicht. Nein, macht er nicht. Er hält die 5 Pferde für sich zurück. Lesen wir weiter, ist das interessant heute Morgen. Da sah alles Volk, dass er der Runde den Sack auf seinem Leibe trug. Wisst ihr, was das bedeutet? Schmutzige Unterwäsche. Auch die Priester hatten mehrere Gewänder an und das unterste war das intimste. Das war zwangsläufig schmutzig. Es gab keine Duschen, es gab kein Hackelfeucht und okay? Und es war das Schlimmste für einen König, wenn jemand sein unterstes Kleid sah, sein Nachthemd, wenn du so willst. Da sah man seine Blöße. Und er macht es auf der Mauer. Er zeigt den Feinden, ich bin ein schwacher König, ich entblöße mich. Sollst du dich vom Feind entblößen? Nein, vor wem? Vor Gott. Vor Gott. Aber weil er es vorher nicht kannte und nicht lebte, hatte er es in der Not auch nicht, weil er es nicht kannte und es nicht lebte. Und er sprach Gott, jetzt wieder super interessant, wie er reagiert. Jetzt spricht er endlich, aber was er spricht, super, phänomenal. Und er sprach, Gott, tue mir dies und das, wenn Elisa, der Sohn Schaphats, heute seinen Kopf behält. Wer ist schuld? Sag mir, wer ist immer schuld? Gott.
Du bist schuld.
Du bist schuld. Gott ist schuld. Und wer kriegt's ab? Der Mann Gottes. Der wird kopflos werden. Kennt ihr das? Wenn ich im Internet manche Kommentare lese, in jedem zweiten Kommentar steht, warum sind die Gottesdienste noch auf? Frechheit! Ja, wir machen jetzt eine Disco, nennen es Gottesdienst. Es ist schon so eine Eifersucht in diesem Land gegen alles, was Gottesdienst heißt, ist phänomenal. Weg mit denen und so weiter. Und er sprach, Gott, tue mir dies und das, wenn Elisa, er schwört sogar auf Gott, sagt, Gott, tue mir dies und das, wenn ich den heute nicht töte. Wen? Ist Elisa schuld dran? Nee, die Christen, oder du bist immer schuld.
Du und dein Gott.
Kommt euch das bekannt vor? Elisa aber saß in seinem Hause und die Ältesten saßen bei ihm und der König sandte einen Mann vor sich her, aber ehe der Bote zu ihm kam, sprach Elisa, ich liebe die echten Propheten Gottes. Bevor die Boten da sind, weiß Elia schon Bescheid, welche Jungs da kommen. Echte prophetische Leute wissen, was passiert. Amen. Wir hatten mal hier einen Mann. Den kenne ich gut, ich mag ihn. Und er nennt sich selber Prophet, wobei ich sehe es nicht so. Und dann war er hier, hat allen prophezeit, hat mich immer wieder angeschrieben, darf ich kommen und dienen. Irgendwann habe ich zu Bärbel gesagt, ja komm, lass man halt dienen. Wenn er was Schlimmes sagt, stoppe ich ihn. Dann hat er allen Leuten prophezeit, die hier waren, so 6-7 Jahre her. Und alles, was er gesagt hat, hat mich zu Tode gelangweilt. Es war nichts Offenbarendes, null. Es war, als hätte man alles so lesen können. Weißt du, ich kann auch als Prophet dienen ohne die prophetische Gabe. Ich schaue mir die Frauen an, die ein bisschen traurig aussehen, mittleren Alters. Ah, die hat keinen Mann. Dann sage ich, heb mal deine Hände, dann sehe ich, sie trägt keinen Ring. Ah, sie ist nicht verheiratet. Oh, so spricht der Herr, du brennst für einen Mann. Und sie, oh ja, oh ja. Und das Herzlein geht über und oh. Und da kann ich mir die Männer angucken, die da so sitzen und guck mir die an, die ein bisschen ältere Klamotten anhaben. Sag ich, kann es sein, dass du einen Job suchst? Ja, oh, oh. Das hat mit prophetisch nichts zu tun, das ist dumm Zeug. Das kann jeder. War echte prophetische Gabe offenbart das, was niemand weiß, was tief in einem Herzen verborgen ist. Amen. Halleluja. Habt ihr gesehen, wie dieser Mörder, er nennt den König Mörder. Seht ihr das? Er weiß, was er tun will. Ein Mord begehen, nehme ich an sich selber. Wie dieser Mörder hergesandt hat, dass er mir das Haupt abschlage, seht zu, wenn dieser Bote eintritt, dass ihr die Tür zuschließt und ihn mit der Tür wegstoßt. Hört man nicht schon die Geräusche der Tritte seines Herrn hinter ihm her? Als er noch so mit ihm redete, siehe, da kam schon der König zu ihm hinein und sprach, siehe, dies Übel kommt vom Herrn. Aha, der König stellt sicher, dass sie auf jeden Fall Elisa erwischen. Könnt ihr euch dran erinnern, in Vers, wo waren wir? In Vers 21, mein Vater, soll ich ihn erschlagen? Wisst ihr jetzt, warum ich sage Heuchler? Religiöser Lügner, Heuchler. Diese Leute kommen immer, wenn sie zu dir kommen und du ihnen was Gutes bringst, wie Gefangene. Ist wie eine Beute. Oh, großer Thomas, Aber weh, es läuft nicht nach ihrer Nase. Wo ist der Thomas? Macht ihn alle. Macht ihn platt. Heftig, oder? Heftig. Der Witz in sich ist ja, Elisa hätte eigentlich die Lösung für ihn. Weil er wer ist? Der eingesetzte Mann Gottes. Er hat das rote Telefon. Damals gab es niemand anders als die Propheten, die das rote Telefon hatten. Manchmal noch Priester, manchmal Könige, aber eigentlich nur die Propheten. Wenn du von Gott eine Antwort oder eine Lösung brauchtest, musstest du zum Propheten. Er hat einen der besten Propheten der Bibel bei sich und ist total bescheuerter Typ. Will ihn umbringen lassen. Unfassbar. Unfassbar, aber so ist die Menschheit. Sie wollten auch Jesus umbringen, obwohl er die Lösung für sie war. Richtig? Ich finde es echt interessant, das Menschenherz. Und dann kommt er und ich liebe Christen oder Menschen, die zum Propheten gehen und dem Propheten sagen, was Sache ist. Ich liebe Patienten, die zum Arzt gehen und dem Arzt sagen, was er zu tun hat oder was jetzt richtig wäre. Ich liebe solche Leute. Das fängt mit S an und dann kommt ein T, dann ein O, ein L und ein Z. Wie Zero, Nothing, Nichts, Null. Leute, die zum Propheten gehen und dem Propheten sagen, was Sache ist, sind die dümmsten, die es gibt. Er sagt ihm, dies Übel kommt vom Herrn. Wow, schon wieder ist einer schuld. Wer weiß noch, wer es immer ist? Gott. Gott ist immer an allem schuld. Gott ist immer an allem schuld. Und er geht zum Propheten und sagt, Gott ist schuld. Hüte dich vor solchen falschen Propheten, vor solchen schlechten Leitern, vor solchen falschen Leitern, ohne Glauben und ohne prophetische Offenbarung. Könnt ihr noch? Schon heftig, oder? Der hatte keine Beziehung zu Gott. Er kennt ihn nicht, obwohl er König ist und einen Propheten hat. Er hatte keinen persönlichen Glauben, das habe ich mir dazu geschrieben. Und dann sagt er noch, was soll ich denn noch vom Herrn erwarten? Leute, die keine Beziehung zu Gott haben, hörst du mir zu, auch Christen, erwarten keine Hilfe. Sie sagen, ja, was soll Gott denn noch machen? Der kann die Aramäer auch nicht wegtun. Die sind noch da, wir haben nichts mehr zu essen. Wir essen Taubenmist und Eselsköpfe. Irgendwie stößt er mir auf. Hör dir zu. Für was steht denn ein Esel? Sie aßen den Kopf der Sturheit. Interessant, oder? Warum steht da nicht eine Schweinehälfte? Nee, das durften sie ja nicht. Eine Ziegenhälfte. Warum steht da ausgerechnet Eselskopf? Leute, das hat alles Bedeutung. Und die Taube steht für was? Den Heiligen Geist. Aber sie wollen nicht das, was der Heilige Geist hat. Sie essen den Mist. Schon interessant, oder? Was soll ich denn vom Herrn erwarten? Jetzt pass auf. Jetzt geht's weiter. Gott ist ein guter Gott. Sind wir uns da einig? Ist Gott ein guter Gott? Lass uns das mal sagen. Gott ist ein guter Gott. Wart kurz, bevor wir da reingehen. Wir fassen nochmal zusammen. Es war eine Belagerung, ein fremdes Heer im Land. Es gab was? Eine große Hungersnot. Der König war völlig planlos. Er beschuldigte Gott. Das ist eine super Situation. Das kommt mir vor wie Deutschland 2021. Die Leute stehen vor einer großen Hungersnot. Der Feind ist im Land. Die geistigen Leiter sind völlig planlos, bis auf wenige Ausnahmen. Von den ganz großen Gemeinden hört man nichts, null. Keiner steht auf, keiner sagt, komm, wir demonstrieren oder irgendwas. Ich brauche das hier nicht. Ich kämpfe sowieso schon lange immer am Limit, aber egal. Aber Gott ist da. Amen. Aber wo sind sie denn alle mit ihren Fernsehsendungen, wo sie überall waren? Tut alle schweigen. Und einer, der die Wahrheit sagt, wie Pastor Latzel, wird verurteilt als Volksverhetzer. Hörst du da einen Aufschrei? Übrigens, seine eigenen Gemeindevorstände haben ihn angezeigt, gell? Verrat, nichts Neues. Wir leben in einem interessanten Land und in einer interessanten Zeit, oder? Vielleicht kommt eine Hungersnot. Ich habe letzte Woche mit einem Ehepaar telefoniert, haben sie zu mir gesagt, ja, meine Frau und ich, wir haben lauter prophetische Träume gehabt letztes Jahr. Wir haben jetzt eine Photovoltaikanlage aufs Dach gebaut, wir haben im Garten einen Brunnen gegraben, wir sind jetzt autark mit Wasser, wir sind autark mit Strom und der Herr hat uns gesagt, wir sollen Lebensmittel kaufen. Das ganze Haus, jedes Regal, jede Ecke ist voll mit Lebensmitteln. Wir haben so viel, es reicht die nächsten paar Jahre. Gott hat uns gesagt, wir sollen auch die Nachbarn versorgen und die Ungläubigen, wenn sie kommen. Nein, ich sage, siehst du, ich mach's ganz anders. Ich mach gar nichts. Ich sage, wenn ich nichts mehr zum Essen habe, lässt Gott in meinem Wohnzimmer Manna fallen oder Wachteltauben. Und mein Heizöl wird nicht leer gehen wie bei der Witwe von Zapata. Mein Mehl geht nicht leer und mein Öl nicht. Die Frage ist jetzt, wer von uns beiden ist weiser? Und dann habe ich drüber nachgedacht. Geschwind wollte mich die Angst packen und sagen, Thomas, du musst es am Sonntag predigen. Sag den Leuten, sie sollen Lebensmittel kaufen, jetzt so schnell wie es geht. Und da habe ich gedacht, nö. Habe ich zu ihm gesagt, weißt du, das Haus, wo ich wohne, gehört mir nicht. Ich kann da keine Photovoltaikanlage drauf bauen. Ich wohne an der Hauptstraße, ich kann da keinen Brunnen graben. Ich habe lauter Dreckwasser von der Bundesstraße. Wenn ich einen Monat meine Miete nicht bezahlen kann, fliege ich raus. Was soll ich? Ich bin auf Gott geworfen und ihr alle auch. Was nützt es, wenn ich jetzt vielleicht für ein paar tausend Euro Lebensmittel kaufe und ihr könnt es nicht? Dann werdet ihr immer und ich immer. Schön. Leute, trainiert lieber euren Glauben. Trainiert euren Glauben. Bekenne jeden Tag. Ich habe euch am Anfang des Jahres Psalm 22 und 23 gegeben. Ich weiß, dass es hier Leute gibt, die wollen von mir immer, dass ich irgendeine Aktion anfange. Telefonkonferenz und dies und das. Leute, nehmt die Predigt sonntags ernst und lebt es zu Hause. Betet im Psalm 23 jeden Tag für dich. Mach Abendmahl, richtig auf den Herrn aus. Geh raus, spazieren laufen eine halbe Stunde und bet in Sprachen. Ich meine es total ernst. Ich weiß nicht, wie lange ich hier euch, auch dieses Jahr, wie lange ich hier noch predigen kann. Ich weiß es nicht. Ihr müsst euren Glauben jetzt gebaut haben. Seit 10 Jahren sage ich immer und immer wieder dasselbe. Ihr müsst euren Glauben bauen. Amen. Jetzt schauen wir, was passiert, wie Elisa reagiert. Nächster Vers. Elisa aber sprach, hört des Herrn Wort. Und das musst du heute Morgen sein. Du musst des Herrn Wort hören und sagen. Sag deinen Nachbarn, mein Kühlschrank geht nicht leer. Mein Heizöl geht nicht leer. Und wenn sie dich für verrückt erklären, dann lass sie. Bekenne Gott. Steh zu deinem Glauben und sag, 10.000 links, 1.000 rechts. Mich wird es nicht. Alles andere wird dich weghauen. Glaub mir, wenn Gott heute sagen würde, Thomas, ich hol dich heute nach Hause. Ich wäre der glücklichste Mensch auf der Welt. Ich hänge nicht an diesem Leben. Und ich brauche auch nicht noch ein paar Jahre. Überhaupt nicht. Aber ich spüre, es ist noch nicht meine Zeit. Ich habe noch einen Auftrag. Amen. Elisa aber sprach, hört des Herrn Wort. So spricht der Herr. So spricht der Herr. Morgen um diese Zeit, in 24 Stunden, wird ein Maß feines Mehl einen Schekel gelten, ein Schekel im Pfennig. 80 Silberstücke für einen Eselskopf, ein Pfennig für ein Schüssel Mehl. Hä? Und 2 Maß Gerste einen Schekel im Tor von Samaria. Wow. Toller Prophet. Keine Ahnung von der Situation. Aldi ist leer gekauft, Lidl ist leer gekauft, die Felder sind abgeweidet. Mehl, Gerste, wo? So reagieren die Fleischlichen immer. Was haben die Mütter gemacht? Sie haben ihr Baby gefressen. Auf was bauten sie ihre Hoffnung? Fleisch auf Fleisch. Könnt ihr mal folgen? Ihre Hoffnung war Fleisch. Wie oft kann man ein Baby essen? Einmal. Wie oft überlebt man mit Glauben? Immer. Super. Ihr seid super. Ihr wisst ja schon alles. Brauchen wir gar keine Sorge machen. Amen. Es sind so viele Geheimnisse im Wort Gottes. Wenn man nicht mit dem Geist liest, liest man drüber. Seit mindestens 2 Monaten beschäftigt mich diese Predigt. Und die habe ich vor 15 Jahren oder so das erste Mal gepredigt. Aber nicht so ausführlich wie jetzt. Und seit ein paar Wochen immer wieder schwirrt sie rum. Ich wusste, oh, da kocht eine Suppe. Aber auf niedriger Stufe. Das ist nicht für heute, nicht für morgen. Das köckelt noch eine Weile. Und habe ich gespürt, die ganze Woche über. Und ich habe diese Woche eine Woche gehabt, wie schon seit Jahren nicht mehr ein Kampf zwischen Licht und Finsternis. Fast keine Nacht geschlafen, dauernd aufgewacht. Dann bin ich wieder eingeduddelt, da war der Teufel da. Dann bin ich wieder eingeduddelt, da war Gott da. Es war ein permanenter Kampf zwischen Angst und Glauben. Angst und Glauben, Angst und Glauben. Bei euch ist es nicht so. Ihr habt euch entschieden für Glauben, bumm, da ist. Bei mir ist es anders. Bei mir sind da Kämpfe und hin und her und was passiert nicht. Und jetzt ist Trump doch weg. Alle Propheten haben doch gesagt, er bleibt. Ob Trump bleibt oder nicht, ist mir sowas von X egal. Mein Gott ist derselbe, gestern, heute und in Ewigkeit. Und alle Prophetien, die da rumschwirren, die sind mir sowas von Bums. Ich stehe auf dem Wort und nicht auf einer Prophetie. Wie oft habe ich euch die letzten Jahre gesagt, baut euer Leben nie auf einer Prophetie. Nie. Und da ecke ich mit so vielen Pastoren an und mit so vielen Männern Gottes. Und so viele Gestörte auch hier in Heidelberg. Die rennen von einem Propheten zum nächsten, aber passieren tut in ihrem Leben gar nichts. Und wenn du sie triffst, denkst du, du bist mit Bescheuerten zusammen. Wenn ich das so sage, dann ist es nicht böse oder richtend, sondern feststellend. Sie reden ein Mist nach dem anderen. Aber sie kommen nie in einen Glauben, der Resultate hat. Das ist doch eine heftige Aussage, oder? Leute, hört den richtigen Propheten zu. Die, die von Gott hören. Die sagen dir immer morgen um die Zeit. Gott hat immer eine Lösung. Amen. Nächstes Jahr um die Zeit ist alles rum. Ich habe euch letztes Jahr im März gesagt, der erste Lockdown. 2 Wochen bevor er war. Da wusste noch keiner, dass das kommt, offiziell. Bin ich hier zur Tür rein. Ich habe es euch gesagt, der Heilige Geist hat mir gesagt, das wird das so sein, dass die Gemeinden schweigen. Könnt ihr euch erinnern? Und dann habe ich euch letztes Jahr immer und immer wieder gesagt, es ist nur die Probe vom Theaterstück. Könnt ihr euch erinnern? Dann habe ich gesagt, die Generalprobe kommt, das ist der nächste Lockdown. Und es wird immer heftiger werden. Und die Deutschen sind die, es gibt kein Volk wie die Deutschen, die so obrigkeitshörig sind. Die machen alles mit und schweigen. Da wären die Italiener und die Franzosen schon lange auf den Barrikaden. Aber die Deutschen machen alles mit und perfektionieren es. Wir müssen da durch. Und ich kann euch nur eins sagen. Je näher du bei Jesus bist, desto besser. Mehr kann ich dir nicht sagen. Ich kann dir nichts versprechen. Ich kann dir nicht sagen, alles wird gut. Ich kann dir nicht sagen, ich weiß, die letzte Predigt im Dezember und ich wollte sie nicht predigen, hat der Herr zu mir gesagt, Thomas, nächstes Jahr wird das beste Jahr deines Lebens. Könnt ihr euch erinnern? Ich habe gedacht, ich kann das sowas nicht predigen. Dann, und immer wenn ich hier vorne bin, dann übernimmt mich die Salbung und dann ist mir alles egal. Und dann habe ich das voll geglaubt. Und ich glaube es eigentlich immer noch. Und ich bekenne es immer noch. Und der Teufel wird zornig, wenn ich das bekenne. Ich sag, für mich wird es das beste Jahr meines Lebens. Wie auch immer das aussieht. Weißt du, was bei mir best ist, ist nicht bei Gott best. Und was bei Gott best ist, ist nicht bei mir best. Bei mir best ist viel Geld, sind wir ehrlich, bei dir auch. Ein dickes Haus, Reichtum, Überfluss, das ist ein schönes Leben. Weißt du, was bei Gott schön ist? Wenn dein Herz immer reiner wird. Durch Beschneidung. Und es passiert immer im Tal. Die Früchte wachsen im Tal, nicht auf dem Gipfel des Erfolges. Wir wollen alle auf dem Berg stehen und Hurra rufen. Und über den Dingen schweben. Aber dein Herz wird im Tal beschnitten. Schau dir alle an, heute Morgen haben wir es über Josef gehabt. 13 Jahre im Gefängnis. Gott hat gesagt, hey, all deine Brüder verbeugen sich. Super, gell? Und dann ist man 13 Jahre im Gefängnis. In einem Rattenloch mit Kakerlaken, da gab es keine Toilette, keine Dusche, nichts. Kein Fingernägelschneider, kein Haareschneider, kein Bartschneider. Könnt ihr euch ungefähr vorstellen, wie Josef aussah. Das ist nicht wie in den Hollywood-Filmen, wo so eine Conchita-Wurst, aber das haben wir ja schon mal gehabt, da rauskommt. So eine Frau mit Bart, so ein zart beseitetes Lieschen da. Und dann von einem Tag auf den nächsten, vom Kerker in den Palast des Pharaos, von einem Verbrecher, unschuldig zwar, aber Verbrecher, zur rechten Hand des Pharaos. An einem Tag. Unmöglich, oder? Für Gott ist nichts unmöglich. So, lesen wir weiter. Da antwortete der Ritter, auf dessen Arm sich der König lehnte, dem Mann Gottes und sprach. Ist immer super, wenn die mega Schlauen den Mund aufmachen. Die gefragt wurden. Wenn die reden, das ist das Beste in der Gemeinde. Wenn die ganzen Klugscheißer ihren Mund auftun. Ui, bin ich heute wieder böse. Ja? Und wenn der Herr, super, was er sagt, lies. Ein gottloser König hat was für Ritter? Okay, ihr habt's verstanden. Und wenn der Herr Fenster am Himmel machte, wie könnte das geschehen? Wow. Solche Leute willst du um dich rum. Solche Leute willst du nicht um dich rum. Du willst die auf der Dark Side of the Moon schicken. Ganz hinten, am dunklen Ende vom Mond. Weg von mir, raus aus meinem Leben. Oh, wie soll das nur geschehen? Red mal mit manchen Christen. Das wird der Untergang. Dieses Jahr, oh. Oder die Vogelstrauß-Christen. Kopf in Sand, alles schön. Wie soll das geschehen? Ich finde es super, wenn Leute, oder anders gesagt, diskutier nicht mit Ungläubigen über deinen Glauben. Amen. Hörst du mir zu? Diskutier nicht mit Ungläubigen über deinen Glauben. Pass auf, was passiert. Er sprach, siehe, mit deinen Augen wirst du es sehen. Er spricht Elisa zum Ritter. Mit deinen Augen wirst du es sehen, doch du wirst nicht davon essen. Er brachte selber das Gericht auf sich, weil er Gott anzweifelte. Richtig? Und es waren 4 aussätzige Männer vor dem Tor. Und einer sprach zum anderen, was sollen wir hier bleiben, bis wir sterben? Wenn wir in die Stadt gehen wollten, so ist Hungersnot in der Stadt und wir müssten doch dort sterben. Bleiben wir aber hier, so müssen wir auch sterben. 4 aussätzige Männer, ich finde das interessant. 4 gehandicapte Männer, 4 ausgestoßene Kreaturen, die waren vor der Stadt, nicht in der Stadt. Die waren vor der Stadt, nicht in der Stadt. Die waren vor der Stadt, ausgestoßen, durften ja nicht rein. Die hatten mehr Grips in der Birne, wie der König und seine ganze Truppe. Die haben es verstanden. Die lebten ja von Almosen. Die hatten oft keine Zehe mehr, keine Füße, keine Hände, keine Finger, Ohren, Nase weg. Die sahen furchtbar aus, waren irgendwelche stinkende Lumpen eingehüllt. Und die waren zu viert, 4 tolle Jungs. Und die haben festgestellt, gehen wir in die Stadt, verhungern wir, da gibt's nichts Habba Habba, draußen gibt's auch nichts Habba Habba. McDonald's in der Stadt ist zu, McDrive außerhalb ist auch zu. Dumm gelaufen dieses. Dann sagen sie, lasst uns nun hingehen und zum Herr der Aramäer überlaufen. Lassen Sie uns leben, so leben wir, töten Sie uns, so sind wir tot. Und die waren schlau. Die haben gesagt, alles auf eine Karte, entweder hopp oder top. Genau. Ist manchmal das Richtige. Hopp oder top. Ja. Und sie machten sich in der Dämmerung auf, um zum Herr der Aramäer zu kommen. Und als sie vorn an das Lager kamen, siehe, da war niemand da. Oh holla, was ist jetzt los? McDonald's auf, alle Mitarbeiter weg. Die Burger auf dem Ding brutzeln, die Toasts sind fertig, alles läuft, aber Eismaschine, aber kein Personal. Interessant, oder? Denn der Herr, jetzt lies, was hier steht, denn der Herr hatte die Aramäer hören lassen, ein Getümmel von Rossen, Wagen und große Heeresmacht. Wer glaubt ihr, wer das war? Dieselben Jungs, die morgens bei Elisa waren. Amen. Ein Engelsherr. Okay? Sodass sie untereinander sprachen, die Aramäer. Siehe, der König von Israel hat gegen uns angeworben, die Könige der Hethiter, die Könige der Ägypter, dass sie über uns kommen sollen. Interessant, gell? Was glaubst du, wenn der Teufel dieses Rasseln hört und seine Dämonen? Oje, oje, Gott hat aktiviert die 6. Armee, die 7. Armee, die 8. Armee, die kommen jetzt alle, machen uns platt. Die reagieren genauso und dann rennen sie weg. Und hier nochmal, immer in jeder Geschichte von Israel, wenn es belagert war, da gibt es Dutzende Geschichten, jeder König, immer war Belagerung von den Feinden. Hör mir gut zu, was ich dir jetzt sage. Das, was der Teufel gegen dich schickt, um dich zu vernichten, wird, wenn du auf Gott schaust, deine Versorgung werden. Immer. Immer. Hör mir zu. Das, was der Teufel in dein Leben schickt zur Vernichtung, wird deine Versorgung werden, dein Sieg. Amen. Wenn du auf Gott schaust. Gott wendet das Blatt. Wollen wir uns das anschauen? Machen wir nächsten Sonntag, hören wir auf. Nee, machen wir weiter. Vers 7 sind wir, gell? Kommt jetzt, mach 7. Und sie machten sich auf und flohen in der Dämmerung und ließen ihre Zelte, Rosse und Esel im Lager, wie es stand, und flohen, um ihr Leben zu retten. Als nun die Aussätzigen an den Rand des Lagers kamen, gingen sie in eins der Zelte, aßen und tranken und nahmen Silber, Gold und Kleider und gingen hin und verbargen's. Die haben gedacht, hey, wow, Shopping Mall, alle Geschäfte auf, volle Bedienung, niemand da, gehört alles uns. Ist es nicht der Hammer? Die vier Aussätzigen. Manchmal versorgt Gott die, die am meisten verachtet sind als Erste. Die, die am verzweifelsten sind, werden plötzlich am reichsten. Oh, ich liebe das Wort Gottes, du auch? Und kamen wieder und gingen in ein anderes Zelt und nahmen daraus und gingen hin und verbargen's. Wir haben schon 2 Schätze im Acker. Aber einer sprach zum anderen, lasst uns so nicht tun. Dieser Tag ist ein Tag guter Botschaft. Auf einmal besinnen sie sich und sagen, hey, wir dürfen es nicht für uns behalten. Wir dürfen nicht uns laben und die anderen haben immer noch Angst. Richtig? Pass auf, was sie sagen. Wenn wir das verschweigen und warten, bis es Licht am Morgen wird, so wird uns Schuld treffen. Auf einmal überführte sie der Geist Gottes. Sagt, hey, die ganze Beute ist für ganz Israel. Nicht für euch alleine. Oft ist es in der Christenheit umgekehrt. Da werden Einzelne stinkereich und die anderen nicht so. Bin mal ganz höflich. Okay? Gutes nicht verbergen oder für sich behalten, habe ich mir dazu geschrieben. Sondern das Gute ist für alle. Da war genug. Es war eine riesige Armee. Weißt, wisst ihr was da? Da ist die Kriegskasse dabei, für Monate den Zoll zu zahlen. Pferde, Essen, Trinken, Gewänder, Wagen. Unfassbar. Okay? Und die kamen, haben sie Monate ausgehungert. Wenn der Teufel dich aushungert, hör mir gut zu, schreib dir den Satz auf. Heute gibt's viele Sätze. Er muss dir mit Zins und Zinseszins erstatten, was er dir geraubt hat. Wenn du ein Pferd verloren hast, hast du hinterher 10. Nur als Beispiel. Warum? Weil der Teufel muss. Er gab diesem König ins Herz, die Stadt zu belagern, das Land zu erobern. Danach war seine Armee, zwar wieder, die Männer waren wieder zu Hause, abermals, aber all ihre Waffen und ihre Rüstungen, ihre Pferde, ihre Wagen, alles Kriegsgerät war weg. Und Israel war umso reicher. Ist das nicht cool? So lass uns nun hingehen und es dem Hause des Königs ansagen. Und da sie kamen, riefen sie die Torhüter der Stadt und sagten sie ihnen und sprachen, wir sind zum Lager der Aramäer gekommen und siehe, da ist niemand mehr. Und der ganze McDonald's war leer und wir haben uns vollgefressen bis zum geht nicht mehr. Und keine Menschenstimme, sondern Rosse und Esel angebunden an die Zelte, wie sie dastehen. Da riefen es die Torhüter aus und man sagte es drinnen im Hause des Königs an. Wart, bis wir weitergehen. Jetzt sind wir wieder beim Vollpfostenkönig. Könnt ihr euch erinnern? Der Vollpfostenkönig. Wie wird er reagieren? Wer von euch hat eine Ahnung? Der hört nicht, sagt Bärbel. Noch eine Idee? Wie reagiert der Vollpfostenkönig? Es wäre schön gewesen, wenn das so gewesen wäre. Zweifelt, genau. Er macht das, was er am besten kann. Er zweifelt wieder. Erst ist Gott schuld, dann greift Gott ein, dann kommt die gute Kunde, dass die weg sind, die Feinde sind weg und die Beute ist da. Du musst nicht mal Krieg spielen. Aber wie reagiert der Vollpfosten? Schauen wir uns an, Vers 12. Und der König stand noch in der Nacht auf. Oh, was ein wunderbarer König, steht in der Nacht auf, lässt sich stören. Und sprach zu seinem Obersten: Lasst euch sagen, was die Aramäer mit uns machen. Das ist ein Trick. Sie wissen, dass wir Hunger leiden und sind aus dem Lager gegangen, um sich im Felde zu verbergen und denken, wenn sie aus der Stadt kommen, wollen wir sie lebendig ergreifen und in die Stadt eindringen. Ich liebe diese Ausleger von guter Botschaft. Kennt ihr so Leute, die immer, wenn sie gute Botschaft von Gott kriegen, Gott ihnen Gnade gibt, dann sind sie immer noch, ich weiß nicht. Da ist doch irgendwo der Haken. Furchtbar Leute, die Gott nicht kennen, furchtbar. Und ihr wisst, wenn ich solche Sachen sage, ist es nie verurteilend, richtend oder verdammend oder ich stelle mich über die oder ich weiß alles besser. Überhaupt nicht. Es ist alles nur feststellend, okay? Ein, zwei gute Leute hat er gehabt. Die waren schlauer wie der König. Da antwortete einer seiner Obersten: Man nehme 5 Rosse von denen, die noch in der Stadt übrig geblieben sind. Seht ihr? 5 Rosse. Er hätte die Witwe versorgen können oder die Menschenfressermama. Er hätte ein Baby retten können. Aber das Pferd war kostbarer als das Baby. Ist übrigens bei so Leuten immer so. Ihnen wird es ja auch doch gehen wie der ganzen Menge, die hier noch übrig geblieben ist und schon dahin ist. Seht ihr? Ah, wir werden alle sterben. Wir werden alle sterben. Wir können mal gucken, ob McDonald's auf ist, aber wir werden alle sterben. Alle. Und als sie ihnen nachzogen bis an den Jordan, siehe, da lag der Weg voll von Kleidern und Geräten. Mann, das ist echt der Hammer, oder? Das ist fast wie Märchen, oder? Alice im Wunderland. Die Aramäer in der Eile von sich geworfen hatten, und als die Boten zurückkamen und es dem König ansagten, ging das Volk hinaus. Das Volk hat was begriffen. Das sehen wir jetzt gleich. Das Volk ging hinaus, plünderte das Lager der Aramäer, und es galt ein Maß feines Mehl einen Schekel und 2 Maß Gerste auch einen Schekel nach dem Wort des Herrn. 24 Stunden später. Von totalem Chaos, Untergang in totale Versorgung. Glaubt ihr, Gott hat sich geändert heute? Im Jahr 2021. Hat er nicht. Er ist dasselbe. Gestern, heute und in Ewigkeit. Aber der König bestellte den Ritter, auf dessen Arm er sich lehnte, in das Tor. Das Volk gefällt mir. Und das Volk zertrat ihn im Tor, sodass er starb. Wie der Mann Gottes gesagt hatte, als der König zu ihm hinabkam. Die haben gesagt, Schnauze voll von diesen Vögeln, von diesen Lästerhainern und von diesen, ich glaube Gott nicht. Und es geschah, wie der Mann Gottes dem König gesagt hatte, als er sprach: Morgen um diese Zeit werden 2 Maß Gerste einen Schekel gelten und 1 Maß feines Mehl einen Schekel vor dem Tor von Samaria. Und der Ritter hatte dem Mann Gottes geantwortet: Und siehe, wenn der Herr Fenster am Himmel machte, wie könnte das geschehen? Leute, die zweifeln, ein Zweifler empfängt wie viel? Nichts. Das ist krass, aber gut. Wenn du noch zweifelst, ist es schlecht. Das ist eine krasse Geschichte. Aber wenn du rauskommst aus dem Zweifeln in den Glauben, und das hast du ja schon. Und genauso erging es ihm, denn das Volk zertrat ihn im Tor, dass er starb. Wir zertreten heute niemand mehr. Versteht es richtig. Aber manchmal ist es gut, wenn wir bestimmte Dinge zertreten, symbolisch heute. Wir bringen niemand mehr um oder so, aber manchmal ist es gut, wenn wir Dinge zertreten, die in unserem Leben nichts zu suchen haben, nämlich Aussagen von ungläubigen Menschen, Aussagen von Zweiflern, Aussagen von Leuten, die Gott nicht kennen. Vorletztes Jahr, Jahreslosung. Könnt ihr euch noch erinnern? Wie hieß die? Hilf meinem Unglauben. Warum soll ich eine Jahreslosung nehmen von einem nicht wiedergeborenen Menschen, der sagt: Herr, ich glaube, hilf meinem Unglauben? Oh, bin ich da angegriffen worden. Und dieselben Leute, die habe ich neulich besucht und haben sie mir gesagt: Hast du schon die Jahreslosung von dieses Jahr?
Seid barmherzig, wie er barmherzig ist.
Er dachte, ich drehe dir gleich irgendwo hin. Ne? Und da habe ich gedacht, Leute, entweder bin ich barmherzig oder ich bin nicht barmherzig. Seid ihr mit mir da eins? Bin ich barmherzig, brauche ich eine Jahreslosung nicht. Bin ich nicht barmherzig, nützt mir die Jahreslosung nichts. Meine Güte, sind Christen dumm. Das ist unfassbar, ist es. Jahreslosung, wo steht das Wort in der Bibel? Unfassbar. Aber ist ein anderes Thema. 1. Korinther 10, Vers 13. Da heißt es, bisher hat euch nur menschliche Versuchung getroffen. Nimm das mit in dieses Jahr, dass Gott dich durchträgt. 1. Korinther 10, Vers 13. Bisher hat euch nur menschliche Versuchung getroffen, aber Gott ist treu. Was ist Gott? Lies mit mir. Gott ist treu, der euch nicht versuchen lässt über eure Kraft, sondern macht. Gott macht. Sag mal, Gott macht. Dass die Versuchung so ein Ende nimmt, dass ihr es ertragen könnt. Amen. Auch dieses Jahr. Auch mit den Lockdowns. Amen. 2. Petrus 2, Vers 9. 2. Petrus 2, Vers 9. Ist die vorletzte. Der Herr weiß, die Frommen aus der Versuchung zu erretten, die Ungerechten aber festzuhalten für den Tag des Gerichts, um sie zu strafen. Gott weiß was? Was weiß Gott? Die Frommen aus der Versuchung zu erretten. Amen. Versuchung. Versuchung. Versuchung ist von außen, Anfechtung von innen. Wenn du angefochten bist, sind es deine eigenen Begierden in deinem Herzen. Versuchung ist von außen, wenn ein fremdes Herr dich belagert. Und es heißt im Vater uns auch nicht, für uns nicht in Versuchung. Das ist falsch. Da steht für uns in der Versuchung. Denn im Jakobusbrief, glaube ich, steht's, Gott versucht niemanden. Dann wäre das ein Widerspruch. Gott versucht niemand. Es heißt, führ mich in der Versuchung. Ändere es ab in deiner Bibel. Gott führt niemand in Versuchung. Absolut nicht. Weil da müsste ja, könnte einer sagen, ja, ich bin jetzt gefallen, ich habe geklaut, weil du hast mir den offenen Safe gezeigt. Ich habe Ehebruch begangen, weil du mir die sexy Kollegin geschickt hast. Das ist nicht wahr. Amen. Halleluja. Und die letzte Stelle, 1. Thessalonicher 5, ab Vers 1. Und dann machen wir noch den Deckel drauf. Ich glaube, das segnet euch heute. Von der Zeit und der Stunde aber, liebe Brüder, ist es nicht nötig, euch zu schreiben. Nächster Vers. Mach ein bisschen schneller. Denn ihr selbst wisst genau, dass der Tag des Herrn kommen wird wie ein Dieb in der Nacht. Hier geht es um die Endzeit. Ihr wisst, dass der Tag kommen wird wie ein Dieb in der Nacht. Das weiß niemand. Okay, weiter. Wenn sie sagen werden, und jetzt pass auf, es ist Friede, es hat keine Gefahr. Das haben wir jetzt 70 Jahre gehört. 70 Jahre. Alle, ich habe einen super Job, ich habe eine Rente, ich habe eine Lebensversicherung. Alles hat angefangen wegzubröckeln. Und jetzt ist die Zeit, wo die Gottlosen sich fragen, gibt es Gott? Wo sie aufwachen und sagen, nur Gott kann mich retten vor einem Virus, vor den Umständen und so weiter. Es muss so sein. Mir gefällt's nicht, dir auch nicht, ich weiß. Aber es dient dem Plan Gottes. Amen. Und Gott versorgt dich und mich. Er versorgt dich und mich. Wie er das macht, weiß ich nicht, aber er macht's. Okay? Und wenn sie rufen, Friede, Friede, dann wird sie das Verderben schnell überfallen wie die Wehen eine schwangere Frau und sie werden nicht entfliehen. Vers 4. Ihr aber, liebe Brüder, seid nicht in der Finsternis. Du und ich, wir sind nicht in der Finsternis. Finsternis heißt, ich bin blind, wie die Jungs vorhin. Du siehst nicht mehr. Wenn du nichts mehr siehst, weißt du nicht wohin, woher, oben, unten, links, rechts, du weißt nichts mehr. Du kannst keine Entscheidung mehr selber treffen. Wir sind aber nicht in der Finsternis. Amen. Sagt es laut, ich bin nicht in der Finsternis. Nochmal, ich bin nicht in der Finsternis. Dass der Tag wie ein Dieb über uns komme. Über uns kommt dieser Tag nicht plötzlich, sondern wir haben den Geist der Wahrheit in uns. Amen. Und der letzte Vers. Denn ihr alle seid Kinder des Lichts. Du und ich, wir sind Kinder des Lichts und Kinder des Tages. Wir sind nicht von der Nacht noch von der Finsternis. Amen. Halleluja. Vater, ich danke dir für das Wort. Ich danke dir heute, dass du uns wieder mega trainiert hast, mega geschult hast. Danke, dass du uns den Glauben stärkst. Danke, dass du uns stark machst am inwendigen Menschen. Danke, dass der Glaube des Christus in uns immer stärker wird. Papa, danke, dass wir heute verstanden haben, dass wir nicht unsere Zukunft auffressen, dass wir nicht unsere Zukunft töten, sondern dass wir sagen, meine Zukunft ist gut. Halleluja. Dass wir bekennen wie Jeremia, ich weiß wohl, welche Gedanken du über mir hast. Gedanke der Zukunft und der Hoffnung und nicht des Leides. Herr, und wenn 1000 zu meiner Rechten und 10.000 zu meiner Linken fallen, mich trifft es nicht. Der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Halleluja. Amen. Halleluja.